Samstagsuni im Wintersemester 2011/2012 zum Thema Generationengerechtigkeit und demografischer Wandel. Siebter Vortrag, Professor Dr. Alexander Renkel, Lebenslanges Lernen, was und wie können wir mit fortschreitendem Alter noch gut lernen?
Lebenslanges Lernen, was und wie können wir mit fortschreitendem Alter noch gut lernen? Eine ganz kurze Eingrenzung, ich möchte darüber sprechen, in der Berufszeit, wie kann man noch sich auf dem Laufenden halten, lernen und auch im frühen oder vielleicht mittleren Pensionsalter. Ich werde heute nicht auf das ganz, ganz späte Alter eingehen oder auf Personen, die wirklich substanzielle Krankheiten haben wie Demenz. Was heute alles kommt, darauf möchte ich einen kleinen, so ein Amuse-Gueule geben über ein Beispiel. Das ist auf der nächsten Folie, da ist erstmal ein Cartoon. Vielleicht lesen Sie erstmal den Cartoon und dann fange ich wieder an. Gut, was man hier sieht, es gibt ja zwei Formen von Schach, das Turnierschach, das normale Schach, wenn man vom Schachweltmeister spricht, dann ist es der Weltmeister beim Turnierschach und die werden so ungefähr mit 30 Schachweltmeister. Es gibt aber auch das Schach, wo man zu Hause über dem Brett brütet und früher per Brief oder heutzutage wahrscheinlich eher über E-Mail eben die Züge seinem Partner in einer ganz anderen Stadt gegebenenfalls mitteilt. Und da wird man Weltmeister im Schnitt ungefähr 16 Jahre später. Das ist ja dann doch erstaunlich. Also offensichtlich Schach spielen unter optimalen Bedingungen, insofern als man zu Hause in Ruhe alles durchdenken kann, kann man ziemlich lang dazulernen und seinen Höhepunkt erreicht man irgendwie Mitte 40. Und zugleich scheinen doch substanzielle Bedingungen beim Turnierschach gegeben zu sein, dass ich doch behindert werde schon ziemlich schnell, nämlich ab 30. Was ist denn anders beim Turnierschach? Beim Turnierschach habe ich so im Schnitt vielleicht oder 3 Minuten Zeit für den Zug. Beim Problemschach, je nach Regel, die gerade gilt, sind es ungefähr 3 Tage. Also sind nicht solche Geschwindigkeitsanforderungen. Ich glaube, viele Schachspieler fühlen sich auch genervt durch Füße wippen vom Gegenüber, räuspern, stöhnen, wenn er eine Figur schlägt, auf die Schachuhr hauen wie narrischer. All das können sich Schachspieler auch gestört fühlen. Das kommt beim Fernschach natürlich auch nicht vor. Und was auch noch ein Unterschied ist, ich muss vielleicht an bestimmten Stellen in der Partie wirklich genau überlegen, mache ich jetzt den Zug, wo es vielleicht zu einem starken Figurenaustausch kommt, weil es einen ganz anderen Verlauf nimmt, die Partie, als wenn ich diesen Zug nicht mache und muss mir alles im Kopf überlegen, wie entwickelt sich so weiter, das Vergleichen im Kopf. Zu Hause könnte ich das alles auf 2 Schachbrettern eben nachspielen und mir die Sachen mehr anschauen. Also man merkt, das sind doch substanzielle Anforderungen beim Turnierschach im Vergleich zum Fernschach und daran kann man eben auch schon eine Idee entwickeln, was uns schon ab 30 oder über 30 dann oder schon Mitte 20 schwerer fällt, nämlich mit all solchen Anforderungen umzugehen. Um es jetzt ein bisschen wissenschaftlicher zu machen, eine Unterscheidung, die man in der Entwicklungspsychologie oft trifft, oder 2 Unterscheidungen. Man spricht von Mechanik und Pragmatik und das bezieht sich auf Kompetenzen, die Personen haben. Mechanik meint mehr oder weniger die Hardware, die wir haben, also wie schnell können wir Informationen verarbeiten, wie viel können wir Informationen auf einmal im Auge behalten, wenn wir über etwas nachdenken, wie viele Aspekte können wir auf einmal beachten, wie schnell lassen wir uns von irgendetwas ablenken. Man kann das ziemlich gut wirklich damit beschreiben, dass es sozusagen die Hardware ist, unsere Hardware. Während die Pragmatik eben das betrifft, was wir erlernt haben Und das entspricht ja dann auf dem Rechner ungefähr der Software. Warum ist das relevant in diesem Kontext, die Unterscheidung? Weil natürlich ältere Leute, und da greift die Analogie auch gut, ältere Rechner sind. Die haben einen nicht so schnellen Prozessor mehr sozusagen und die haben einen kleineren Arbeitsspeicher. Und auch die Kommunikation zwischen den Komponenten, Festplatte, Grafikkarte und so weiter, ist vielleicht nicht so optimiert wie bei neueren Rechnern. Während die Software, also die Strategien, die Wissensbestände, die Erfahrungsbestände, die man erlernt hat, die mögen ja nicht so schnell abbauen oder bauen gar nicht so schnell ab, sondern Wissen, Kompetenzen, Strategien, die ich erworben habe, können ziemlich lang stabil bleiben. Und auch da ist dann nochmal innerhalb der Pragmatik eine Unterscheidung wichtig. Oftmals wird so Pragmatik in Untersuchungen gemessen über so intelligenztestartige Verfahren, wo man Wortschatz misst oder sogenannte Wortflüssigkeit, wie viele Tiere kann man nennen innerhalb eines bestimmten Zeitraums oder wie viele Tiere mit S oder Namen mit S, Vornamen, solche Dinge, die eben eher so oder allgemeines Verständnis abbilden, die eher Allgemeinbildung, Allgemeinwissen abdecken. Das nimmt vielleicht auch noch ein bisschen schneller ab als wirklich Expertenwissen. Viele in ihrem Beruf lernen natürlich ständig dazu, das nehme ich auch. Ich denke, dass ich jetzt Mitte 50 oder fast Mitte 50 sicherlich noch eine Menge dazulernen kann, bis ich in Pension trete. Und da habe ich eher noch Zunahmen als Abnahmen. Wichtig ist natürlich auch, wenn wir über Altersabnahmen sprechen, immer im Hinterkopf zu haben, dass es von Haus aus natürlich riesige interindividuelle Unterschiede gibt. Das heißt, um es etwas plakativ zu machen, der eine junge Mensch muss eben schon in eine Förderschule, in eine Schule, wo er eine besondere Förderung erfährt, während andere eben als sogenannte Hochbegabte sind oder Klassen überspringen. Und natürlich kann man aufgrund des Alters nicht sagen, wie geistig fit ist jemand. Es gibt junge Leute, die, ja, es ist halt so, noch nie geistig besonders fit waren, und es gibt ältere Leute, die eben sehr, sehr lange fit sind. Also das ist auch nochmal ein Argument, dass man aufgrund des Alters natürlich überhaupt nicht direkt auf die Fitness, auf die geistige Fitness einer Person schließen kann. Ich habe jetzt eine Folie, die ein bisschen komplizierter ausschaut, die bildet ab die Mechanik und die Pragmatik, und die Pragmatik eher im Sinne von so Allgemeinwissen, von so allgemeinen, von so wissensbezogenen Intelligenzaspekten. Und da ist dann auch noch die Geschwindigkeit extra aufgemalt, also wie schnell wir einfache Dinge erledigen können. Das ist aber im Prinzip auch ein Aspekt der Mechanik. Warum die Abbildung ein bisschen komplizierter ist, weil das ist eine Stichprobe und da sind halt die Kurven nicht immer so glatt. Das ist das Zackige, das ist aber gar nicht so interessant. Interessanter sind die glatten Kurven, die mehr oder weniger die geschätzten Entwicklungen sind und auch wirklich die wirklichen Entwicklungen, wenn man das über viele Stichproben sieht. Sie sehen das Blaue, das steigt ziemlich rapide dann an, und schon ab Mitte 20 werden wir schlechter, können wir uns nicht mehr so viele Dinge auf einmal merken, und auch das Grüne, die zwei grünen Linien brauchen wir jetzt mal nicht unterscheiden, ein ganz ähnlicher Verlauf, also auch die Geschwindigkeit, mit der wir bestimmte, meistens einfache Aufgaben hier erledigen können, nimmt dann sehr, sehr schnell ab, und Sie sehen, dass es da schon ziemlich runtergeht. Bei eher wissensbezogenen Intelligenzaspekten sehen Sie, dass die eher so bis 30 steigen und dann noch lange stabil sind, bis in die 40er Jahre hinein und eigentlich nur so einem recht dünnen Abfall unterliegen. Und wie gesagt, was jetzt hier nicht aufgezeichnet ist, ist Expertenwissen, Spezialwissen aus dem Beruf, das natürlich auch noch steigen kann, bis ich in Pension gehe, oder manche sind auch in der Pension danach noch aktiv als Berater etc. und so. Insofern kann es dann auch noch mal steigen. Gut, drei Aspekte, die sehr stark diskutiert werden, wenn es darum geht, was können denn Personen schon ab Mitte 20 dann zunehmend schlechter, sind Dinge, die ich schon in dem Beispiel angedeutet habe, nämlich die Geschwindigkeit der Informationsverarbeitung wird langsamer. Also wie schnell man einfache Dinge erledigen kann. Wieso sage ich jetzt immer einfache Dinge? Weil ich zum Beispiel sehr viel schneller einen Vortrag zusammenstelle als meine Doktoranden, obwohl die viel jünger sind. Das liegt aber daran, dass ich mehr Wissen habe, mehr Erfahrung in solchen Dingen. Was die aber wirklich schneller können, ist solche Dinge, wie sie in Intelligenztests vorkommen, eben, dass man vielleicht bestimmte Zahlen, bestimmten Symbolen ganz schnell zuordnen muss. Also schnelle Zuordnungen, schnelles Umschalten von irgendwas, von einer Informationsquelle auf die andere, solche basalen, grundlegenden Informationsverarbeitungsschritte, die können Junge deutlich besser, und da habe ich schon ab Mitte 20 einen Abfall. Dann die Größe des Arbeitsspeichers, das heißt, wie viele Dinge kann ich so auf einmal im Fokus haben, im Blick haben, wie viele Dinge kann ich auf einmal betrachten, wenn ich über Dinge nachdenke, wenn ich mir komplexe Dinge erschließen will beim Lernen, das nimmt eben auch schon ab. Und auch die Ablenkbarkeit, auch das hatte ich schon angedeutet, beim Schachspiel, dass ich ja, wenn ich jetzt verschiedene Verläufe der Partien da vorausschauen, durchspielen muss und vielleicht auch noch vergleichen muss, dass mir das dann schwieriger fällt. Und die Ablenkbarkeit ist auch deutlich höher. Also die Fähigkeit, aus dem, was mir jetzt gerade bewusst ist, wenn ich irgendwas lernen will, wenn ich irgendeine Leistung erbringen will, mich nicht durch irgendwas durcheinanderbringen zu lassen, was da ist. Vielleicht haben Sie das jetzt gerade Weihnachten erlebt. Ich finde das sogar eine ganz typische Situation. Drei Generationen sind im Haus, die Kinder, die Eltern, die Großeltern. Die Kinder schauen vielleicht ein Video bei noch moderater Lautstärke. Die Eltern sind froh, dass die Kinder da relativ Ruhe geben mit ihrem Video, während die Älteren sagen, kann jetzt nicht einer mal den Kindern sagen, dass die jetzt endlich mal dieses blöde Video ausmachen. Wir müssen jetzt noch hier so viel erledigen und das stört mich jetzt. Also das ist auch, glaube ich, die Erfahrung, die jeder von Ihnen gemacht hat, dass man sich als Älterer schneller gestört fühlt. Oder dieses Typische, wenn man sagt, ich höre nicht mehr so gut. Aber das ist gar nicht so schlimm, sondern vor allem, wenn ich an so einer größeren Runde bin und es sprechen alle Leute durcheinander am Tisch, dann fällt es mir wahnsinnig schwer, der Konversation zu folgen, weil ich mir wirklich schwer tut, dieses andere auszublenden. Ich habe auch so ein kleines Spiel, das zeigt, dass es manchmal auch für Jüngere gar nicht so einfach ist. Sie sehen jetzt gleich ein Wort und sollen die Schriftfarbe dieses folgenden Wortes laut ihrem Nachbarn möglichst schnell nennen. Also, aufpassen. Jetzt. Gut. War nicht so schwer, gell? Ja, dann machen wir es nochmal. Ist ja nicht so schwer. Jetzt habe ich aber blau gar nicht gehört. Warum ist das schwer? Weil wir als Erwachsene ist das Lesen, nicht das verstehende Lesen, aber das Lesen, das Dekodieren, was ich hier sehe, hochautomatisiert. Und insofern ist es ganz klar, dass man als erstes den Impuls gelb hat. Aber bei vielen Aufgaben muss man vielleicht das, was man als erstes, als spontanes machen würde, zurückhalten und eben überlegen. Und Sie sehen, das ist gar nicht so einfach. Und das ist ein Beispiel bei dieser Aufgabe, wo gerade Ältere deutlich mehr Probleme haben. Also Geschwindigkeit, wie viel kann ich mir auf einmal merken oder wie viele Aspekte kann ich in Betracht ziehen und wie ablenkbar bin ich? Und wie gesagt, all diese Aspekte fanden sich eben auch genau bei dem Schachturnier. Ich muss innerhalb von 3 Minuten reagieren. Ich habe so einen Gegner, der vielleicht auch noch absichtlich Dinge macht, mir permanent irgendwelche Remis anbietet, obwohl er heillos hinten ist und irgendwie absichtlich mit dem Fuß so blöd rumtrampelt. Und ich muss viele Dinge vorausdenken und im Kopf behalten. Aus dem Grund erklärt sich's gut, dass man zu Hause seinen Höhepunkt beim Schachspielen sehr viel später erfährt als beim Turnier. Diese beiden Dinge sind natürlich nicht ganz unabhängig. Die Pragmatik kann Einbußen in der Mechanik ausgleichen, also durch mein Wissen, durch meine Strategien, durch meine Erfahrungen, bin ich nicht unbedingt schlechter, und ausgleichen ist vielleicht gar nicht das optimale Wort, habe ich mir gerade jetzt überlegt, sondern manchmal sogar noch mehr als das. Es gibt so Untersuchungen, dass ältere Sekretärinnen nicht unbedingt, vielleicht jetzt gar nicht mehr so aktuell, weil Sekretärinnen heutzutage nicht mehr so oft machen, aber wenn sie vom Band so ein Manuskript abtippen, nicht langsamer sind, obwohl, wenn man ihre Tippgeschwindigkeit misst, sind sie deutlich langsamer als jüngere Sekretärinnen. Aber sie kennen vielleicht schon besser die Inhalte der Schriftstücke, sie können sich größere Einheiten merken, weil sie eben das mit ihrem Wissen in Verbindung bringen können und sind dann im Endeffekt vielleicht sogar diejenigen, die das schneller zu Papier bringen oder in den Rechner. Etwas ganz Eindeutiges ist, natürlich ist es so, dass ältere Autofahrer nicht mehr so schnell reagieren. Auch ältere Autofahrer, ich höre auch immer Radio, lassen sich vielleicht stärker ablenken durch Radio. Oder meine Frau und ich, wir hören oft Hörgeschichten, Hörbücher bei längeren Fahrten. Da kann man auch manchmal ganz schön involviert werden. Es ist eigentlich alles schlecht, wenn man älter ist und sich eigentlich auf die Straße konzentrieren müsste. Was man aber an dieser Statistik sieht, ist, dass sowohl die insgesamt beteiligten Autofahrer an Unfällen mit Personenschaden primär junge sind, und auch wenn man die dunklere Farbe hier nimmt, die lilanen, wer ist denn schuld dran, sind es auch primär die Jüngeren. Das heißt, ältere Personen fahren vielleicht auch nicht mehr ganz so schnell, oder es ist ein Befund, sie halten mehr Abstand und sie können vielleicht auch besser antizipieren, dass jetzt irgendwie eine kritische Situation heraufkommt, und treten deshalb früher aufs Bremspedal als die Jungen, obwohl die natürlich fitter sind. Also es ist ein schönes Beispiel, dass Wissen, Erfahrung es mehr als wettmacht, dass man eigentlich gar nicht mehr so gut reagiert, vielleicht auch gar nicht mehr so scharf sieht und so weiter. Natürlich ist die Ausgleichbarkeit nicht immer gegeben. Sie ist dann gegeben, wenn eben Wissen und Strategien gut nutzbar sind, aber wenn hohe Anforderungen an schnelles Reagieren, an viele Informationsquellen beachten, die dann wieder nicht mehr beachten, an Umschalten sind, dann wird es eben mit der Zeit schwierig. Ein Beispiel, vielleicht sind Sie nicht alle Fußballfans, aber es gibt ja manche Abwehrspieler. Lothar Matthäus hat sehr, sehr lang Fußball gespielt. Natürlich ist man damit 36 oder sowas nicht mehr so schnell wie irgendwelche jungen Stürmer, und ich laufe Gefahr, Laufduelle zu verlieren, was da zunächst mal ziemlich schlecht klingt, wenn der mich immer überläuft, aber ich habe vielleicht ein sehr viel besseres Stellungsspiel und der Stürmer kommt schon gleich gar nicht an den Ball, oder ich stehe schon direkt so zum Stürmer, dass er nicht gleich lossprinten kann, beziehungsweise ich kann das Spiel besser lesen, ich kann besser antizipieren, wo der Ball vermutlich hinkommt, und in den Ball gehen und selber den Ball erobern. Aber es ist klar, irgendwann bin ich einfach zu langsam und kann es eben nicht mehr kompensieren. Genau dasselbe ist, sagen wir mal, Sie sind Kampfjetpilot in der amerikanischen US Army, wo es einerseits körperlich belastend ist, mit Überschall zu fliegen, Andererseits haben sie eine wahnsinnige Geschwindigkeit drauf. Vielleicht fliegen sie auch ganz flach, müssen schnell reagieren. Sie müssen mit der Befehlszentrale kommunizieren. Sie müssen aufpassen, wo feindliche Flugabwehr ist. Sie müssen selber irgendwie, das Flugzeug will ja selber zum Abschuss kommen und so weiter. Da gibt es also sehr viele Dinge, die höchst belastend sind und die man dann so schnell nicht mehr ausgleichen kann. Insofern ist es auch nicht erstaunlich, dass Herr Sullenberg 1980 ausschied aus der amerikanischen Armee als Kampfjetpilot und dann zur US Airways Gesellschaft ging. Und Sie erinnern sich vielleicht 2009 an diese Notwasserung im Hudson River bei New York, die Herr Sullenberg hier großartig bewältigt hat. Ich habe jetzt auch aktuell im Internet gelesen, dass es erst die dritte Notwasserung ist, die gelungen ist, ohne dass es substanzielle Verletzungen gab. Also das ist wirklich eine absolute Höchstleistung. Es gab es nur dreimal bisher. Und wie man sieht, Herr Sullenberg, das ist jetzt eine Fotografie aus genau dieser Zeit, wo er diese hervorragende Notwasserung leistete, war kurz vor seiner Pensionierung, 2010, ging er dann in Pension. Er ging nicht in Pension, weil das so ein Schock war und dann ist er nie mehr geflogen. Der ist schon noch geflogen nach dieser Notwasserung, aber er war eben dann im Pensionsalter. Und man sieht, dass man Höchstleistungen noch erbringen kann, eben mit der entsprechenden Erfahrung. Herr Sullenberg wäre aber kein guter Kampfjetpilot mehr, weil eben da die Anforderungen an Geschwindigkeit, verschiedene Informationsquellen, Antizipation von Sachen viel zu hoch sind. Gut, ich habe auch noch mal so eine kleine Aufgabe für Sie, dass man sehen kann, dass man so allgemeine Leistungsfähigkeiten, wie sie in der Mechanik beschrieben werden, ausgleichen kann durch Wissen, Kenntnisse, Erfahrung. Das ist eine kleine Merkaufgabe. Vielleicht auch noch davor. So Intelligenztestaufgaben sind oft so, zumindest die einfachen, dass ich Leuten sage, merk dir doch mal die folgende Zahlen rein. Dann sage ich 3, 8, 5, 7, 9. Die Person muss das nachsprechen in dieser Reihenfolge oder umgekehrt. Und das können zum Beispiel Ältere natürlich wesentlich weniger gut als Jüngere. Aber jetzt merken Sie sich mal die folgende Zahlenreihe innerhalb von 10 Sekunden. Okay. Ganz einfach eigentlich, ne? Wenn ich das jetzt mir als einzelne Zahlen merke, es gab mal so einen bekannten Aufsatz in der Geschichte der Psychologie, the magic number 7 ± 2, dann kann ich mir vielleicht 7 solche Zahlen im Schnitt merken und mit zunehmendem Alter eben weniger. Weil ich eben irgendwie so 7 so Plätze habe, sagen. Das ist alles etwas metaphorisch in meinem Arbeitsgedächtnis, vielleicht auch ein bisschen weniger. Wenn ich mir das aber als diesjährige Hauptweihnachtspause vom 24. bis zum 6. merke, dann kann ich das ja in einem Platz abspeichern und wieder rekonstruieren. Und das ist auch ein schönes Beispiel dafür. Das zeigt, dass man mit Wissen, wenn man es hat und wenn man auch merkt, was auch nicht so trivial ist, dass man das Wissen hat, weiß ich nicht, wie ich den Satz angefangen habe, aber fange ich nochmal neu an, dass man mit Wissen und wenn man auch merkt, dass man relevantes Wissen hat, solche prinzipiellen Einbußen in der Mechanik gut ausgleichen kann oder mehr als das. Es ist übrigens, ich bin ja nicht nur Entwicklungspsychologe, sondern fast noch mehr pädagogischer Psychologe. In der Lernsituation kann ich so selten das Lernende Wissen haben, von dem Sie gerade nicht merken, dass das relevant wäre, um das, was gerade diskutiert wird, was gerade präsentiert wird, besser zu verstehen. Insofern ist es gar nicht so künstlich, diese Situation, die wir jetzt hatten. Ich möchte daran auch was anschließen, nämlich, wenn man mit Leuten diskutiert, was ist denn eigentlich am wichtigsten, um etwas Neues zu lernen, dann ist es, und das ist ein sehr, sehr alter und stabiler Befund, denn da gibt es auch gar nichts zu diskutieren in der Psychologie, es sind die Vorkenntnisse. Das, was ich schon drumherum weiß über etwas, kann ich sehr schnell dann dazulernen. Wenn ich auf einen Kongress gehe und einen Vortrag höre, kann ich mir immer mehr merken, lerne ich immer mehr als meine Doktoranden, obwohl die viel jünger sind. Ich habe einfach ein höheres Wissen und kann das viel besser anbinden an meine Wissensbestände. Das kann viel mehr Sinn aus dem Gesagten ziehen als meine Doktoranden. Also es ist nicht die Intelligenz im Sinne von so grundlegenden Sachen, grundlegende Merkfähigkeit, Informationsverarbeitungsgeschwindigkeit. Es ist auch nicht so etwas wie Allgemeinwissen oder Wortschatz, was so wichtig ist. Es sind auch nicht die Lernstrategien, die sind auch wichtig, also Stichwort Lernen. Es ist nur so, diese Lernstrategien, die funktionieren gar nicht, wenn ich kein Vorwissen habe, keine Vorkenntnisse. Eine gute Lernstrategie ist, mir ein eigenes Beispiel zu überlegen. Wie soll ich mir ein eigenes Beispiel überlegen, wenn ich keinen Dunst habe? Gute Lernstrategie ist, die Hauptpunkte zu identifizieren. Was sind die basalen Aussagen? Wie soll ich denn die basalen Aussagen identifizieren, wenn ich keinen Dunst habe, um was es geht so recht? Also Lernstrategien sind schon wichtig, aber nur in Verbindung mit Vorwissen und auch Motivation. Natürlich, wenn jemand überhaupt nicht motiviert ist und sich mit Händen und Füßen gegen irgendwas sträubt, dann geht auch nichts. Aber Motivation ist bei Weitem nicht so wichtig wie Vorkenntnisse. Und das ist auch die positive Nachricht, weil es hieß ja am Anfang des Vortrags, gerade Spezialwissen, Expertenwissen, das kann sehr, sehr stabil sein bis hoch ins Alter. Und das ist auch die wichtigste Voraussetzung, um da immer Weiteres dazu zu lernen. Und das gilt fürs Lernen, ist Vorwissen, Vorkenntnisse die wichtigste Voraussetzung, aber auch für Problemlösen. Viele Leute, wenn man fragt, was tippst du denn, worin unterscheidet sich denn so ein mittelmäßiger Schachspieler von einem sehr guten Schachspieler, würden viele Leute sagen, ja, wahrscheinlich hat er ein besseres räumliches Vorstellungsvermögen, man muss so Züge vorausdenken, wahrscheinlich kann der besser logisch denken, bessere Schlussfolgerungsfähigkeiten und solche Dinge kriegt man als Antwort, nee, gar nicht. Darin unterscheiden sich nicht sehr gute von guten Schachspielern, sie unterscheiden sich einfach, wie viel sie wissen über Schach, wie viel typische Stellungen sie können. Und ein guter Schachspieler kennt eigentlich einfach wahnsinnig viel typische Stellungen, hat sofort eine Idee, was ein guter Zug sein könnte und checkt dann noch Alternativen ab oder checkt ab, wie seine erste Idee, wie gut es ist. Und das ist auch damit vereinbar, dass man beim Fernschach erst mit 46 im Schnitt Weltmeister wird. Denn sowas wie allgemeine logische Schlussfolgerungsfähigkeiten oder räumliches Vorstellungsvermögen, das nimmt er mit 25 schon ab allmählich. Wenn das so wichtig wäre, dann könnte ich nie und nimmer mit 46 Fernschachweltmeister werden, sondern weil es eben das Wissen ist, das durch viel Schachspiel angesammelt wird, das so relevant ist, auch beim Schachspielen. Deswegen wird man unter optimalen Bedingungen, wenn mich also keiner ablenkt, wenn ich nicht Geschwindigkeitsanforderungen hohe habe und so weiter, werde ich eben erst in relativ hohem Alter Fernschachweltmeister. Ich habe gerade so eine Assoziation, muss ich jetzt vielleicht doch sagen, weil wenn ich jetzt ins Publikum schaue, dann sind vielleicht auch einige Ältere unter Ihnen, die sagen jetzt zu mir, also 46, das ist ja ein totaler Jungspund, das imponiert mir jetzt noch nicht, aber wenn ich mit Studierenden, die nicht direkt nach dem Abitur ins Psychologiestudium kommen, spreche, die sagen mir alle, oh, also ich tue mich schon sehr viel schwerer als die, die frisch vom Abitur kommen, die jetzt dieses Lernen noch gewohnt sind, die noch irgendwie da frisch sind, belastbarer, vielleicht auch nicht so von täglichen Formschwankungen abhängig sind wie ich. Und das sagen die dann auch schon mit 35 oder so. Also es ist immer die subjektive Wahrnehmung. Viele 35-Jährigen fühlen sich auch schon ziemlich alt. Im Vergleich zu den ganz jungen Studierenden. Zu diesem Thema heute kann man natürlich sehr viel sagen und bringen in so einem Vortrag. Und das, was ich mir dachte, was ich unbedingt bringen muss, hatte ich dann irgendwie in der Vorbereitung des Vortrags bis jetzt gesagt. Und dann habe ich mir gedacht, was bringst du denn noch? Es gibt viele Interessante. Dann habe ich mir gedacht, was könnten Sie denn für Fragen haben? Und ich habe mir jetzt drei Fragen überlegt, von denen ich dachte, dass Sie sie haben könnten. Können Sie mal schauen, ob ich schon zu alt bin, um mir sinnvolle Fragen zu überlegen, zu antizipieren, die das Publikum hat, oder ob das stimmen könnte. Und diese Fragen wollte ich jetzt noch beantworten. Also eine Frage könnte sein, kann man denn wirklich alles noch so gut mit Hilfe von Vorkenntnissen lernen, oder ist es nicht einfach doch so, selbst wenn man Vorkenntnisse hat, ist es einfach zäh im Alter? Sie könnten sich auch fragen, jetzt hat der Renkel ja eigentlich immer nur über so kognitive Sachen, so leistungsbezogene Sachen gesprochen und motivationale Sachen überhaupt nicht in Betracht gezogen. Sage ich ihm auch ein bisschen was dazu. Und was er auch noch nicht gesagt hat, er hat zwar gesagt, die Mechanik nimmt ab, aber man könnte ja vielleicht auf die Idee kommen, das zu trainieren. Und es gibt ja öfters also irgendwie so Angebote zum Gehirnjogging, und da heißt es ja, das Gehirn ist auch so wie ein Muskel, das könnte man doch trainieren, und dann nimmt die Mechanik vielleicht gar nicht so schnell ab. Das möchte ich auch noch beantworten. Und? Hätten Sie sowas gefragt?
Ja.
Gut, kann man denn wirklich noch alles so gut lernen? Naja, wenn Sie jetzt noch irgendein neues Instrument lernen, vielleicht aber eines aus dem Bläserbereich, wo Sie Ähnlichkeiten haben, oder wenn Sie eine Sprache, eine andere romanische Sprache lernen, wo Sie auch vielleicht Vorkenntnisse haben. Vielleicht kriegen Sie jetzt, oder Sie werden keine Konzertsäle vielleicht mehr füllen, oder Sie werden jetzt nicht mehr völlig akzentfrei diese Sprache sprechen und ein Dolmetscherdiplom machen. Und da hat gefragt, dass sie Simultandolmetscher werden, der dann unter Zeitdruck. Natürlich kann ich dann solche Spitzenleistungen vielleicht nicht mehr erwarten. Aber man täuscht sich auch. Es gibt viele Untersuchungen, wirklich gute Musiker, die dann mit 18 Jahren oder mit Anfang 20 irgendwie Aufnahme finden in Musikhochschulen. Die haben oftmals in ihrem Leben schon an die 10.000 Stunden trainiert. Die haben oft ein Wochenpensum von Training gehabt von 25 Stunden. Und selbst im Alter, wenn ich mir denke, was ich da investieren muss, ich sag halt da schnell, okay, das funktioniert nicht mehr so, aber das sagt halt der Junge nicht. Der sagt nicht, ich bin 16, deswegen funktioniert das jetzt nicht mehr so. Aber auch Junge müssen zum Teil extremen Aufwand machen, um da wirklich Höchstleistungen zu bringen. Natürlich gilt es dann auch, wenn ich nicht mehr Konzertsäle fülle oder Dolmetscher-Diplom mache, dass ich halt auch meine Ziele neu definiere. Vielleicht will ich auch keinen Marathon mehr gewinnen, aber will eben, vielleicht will ich auch nicht mehr die Eiger Nordwand draufsteigen, aber ich will eben doch noch Bergwandern gehen oder irgendwelche Marathons zumindest mitlaufen. Also ich muss meine Ziele neu definieren. Findet man auch, ist so ein Beispiel, weil sich da mal Arthur Rubinstein, der bekannte Pianist, dazu geäußert hat, dass der im Laufe seines Alters eben sein Repertoire einfach eingeschränkt hat und weniger Stücke gespielt hat. Und damit muss ich mir eben auch meine Ziele auswählen. Vielleicht kann ich auch nicht mehr auf so vielen Arenen, auf so vielen Plätzen, Schauplätzen tätig sein wie als Junger, oder mal sagen als Junger, ich fange mal an, Italienisch zu lernen, und dann mache ich eine Pause, und dann mache ich mal später weiter. Vielleicht gibt es diese später gar nicht mehr so im älteren Alter. Ich muss mir halt eher entscheiden, auf was ich noch Wert lege. Und das, auch das hat ja Rubinstein sozusagen gemacht. Da fällt mir noch eine Anekdote ein, eine Kompensationsstrategie. Rubinstein war natürlich im Alter von 80 also auch nicht mehr so schnell und ganz schnelle Stellen konnte er nicht mehr so flüssig spielen, also wurde er kurz vor den ganz schnellen Stellen ein bisschen langsamer, damit die ganz schnellen Stellen wieder schneller wirken. Funktioniert natürlich nicht, wenn das ganze Stück schnell ist. Na, also dann kann ich nicht durch solche Tricks kompensieren. Oder wenn ich im Orchester bin, kann ich auch nicht sagen, Mädels, Jungs, da müssen wir vielleicht langsamer werden, weil sonst komme ich nicht mehr mit bei der schnellen Stelle. Aber in bestimmten Kontexten funktioniert es gut. Und natürlich hat man oft das Selbstbild, als Älterer lernt man einfach nicht mehr so gut und oder gibt dann auch schneller auf, während man sozusagen diese Ausrede nicht hat. Es gibt aber auch viele experimentelle Studien, wenn man ältere Personen konfrontiert mit solchen mit so negativen Altersstereotypen, dass man dann nicht mehr gut lernen kann und man setzt sie dann vor Lernaufgaben, dass sie tatsächlich schlechter abschneiden, wie wenn ich kurz vorher ihnen erzähle, dass es natürlich diese Abbauprozesse im Alter gibt, dass es aber immer noch großes Lernpotenzial im Alter gibt, dann sind sie auch tatsächlich besser. Also die Leute werden auch beeinflusst, wie gut sie lernen, von dem, wie sie glauben, wie gut sie lernen können. Und da sind wir jetzt schon fast bei der Motivation. Halt. Entschuldigung. Also, genau, also was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr, ist so ein typischer Spruch und den sollte man eher dann stoppen. Und damit sind wir schon bei der Motivation, das ist ein breites Feld, ein paar Beispiele. Natürlich gibt es, wie gerade gesagt, diese negativen Altersstereotypen, die einen dann auch gar nicht mehr so leistungsfähig sein lassen. Was meine ich mit ungünstigen Ursachenzuschreibungen? Ich kann mich gut erinnern, als junge Person fielen mir oft schon Dinge ein, die mir eigentlich einfallen müssten. Oder Frau Littmann von der BZ, vielleicht haben Sie die Vorankündigung in der BZ gesehen, die Journalistin hat mir erzählt, sie ist auch mal in den 20er Jahren, hat sie plötzlich den Namen ihrer besten Freundin nicht mehr gewusst. Jetzt ist es so, wenn mir irgendwas nicht gelingt im Jugendalter oder wenn ich irgendwas nicht hinkriege oder im Studium, dann liegt oft eine Ursachenzuschreibung nahe. Ja, war vielleicht ungünstig, ich soll vielleicht wieder mal mich ausruhen oder ich sollte vielleicht besser lernen auf irgendetwas. Und das sind gute Ursachenzuschreibungen, weil sie dazu führen, dass ich bessere Bedingungen schaffe oder mich mehr anstrenge. Im Alter liegt natürlich sehr schnell die Ursachenzuschreibung da, das kann ich nicht. Naja, in meinem Alter geht es halt einfach nicht mehr so gut. Und das impliziert nicht, dass ich etwas mache, sondern es impliziert, dass ich das einfach hinnehme. Und insofern ist es natürlich ungünstig. Manchmal, ich wollte eigentlich jetzt nicht direkt in den klinischen Bereich gehen oder in den medizinischen Bereich gehen, aber manchmal gibt es natürlich auch so Richtung Burnout gehende Erschöpfungszustände im Beruf, sodass die Leute nicht mehr lernen wollen. Das ist aber alles durch Interventionen auch angehbar. Wenn es so Gedächtnistraining gibt für Ältere, dann thematisiert man auch solche ungünstigen Ursachenzuschreibungen, weil die auch ein wichtiger Faktor sind, um da eben wieder fitter zu werden. Aber natürlich gibt es übergreifende motivationale Faktoren mit zunehmendem Alter, wo man auch schlecht was dran drehen kann. Natürlich ist im Beruf ein 30-Jähriger, der noch aufsteigen kann, der noch viel in seinem Beruf erreichen kann, vielleicht motiviert sich, sehr viel stärker motiviert, sich neue Kenntnisse anzueignen, als jemand, der seine letzten 3 Jahre hat, der nicht mehr aufsteigen kann und ja, so den letzten Kick vielleicht nicht mehr darin legt, sich noch neue Kompetenzen anzueignen. Gut, kommen wir zur dritten Frage. Kann man denn Mechanik nicht trainieren? Das kann man schon machen. Eine übliche Idee ist, wenn ja sowas wie allgemeines schlussfolgerndes Denken, nachlässt, dann, was ich üblicherweise mit so Intelligenztestaufgaben messe, dann gebe ich halt also ähnliche Aufgaben vor und trainiere die. Und was man findet, da hat man bei älteren Personen auch relativ schnell Zuwächse, dass sie solche Aufgaben besser können, was darauf hinweist, dass einfach nur Strategien aktiviert werden, die so problemlose Strategien, die die Leute früher durchaus gehabt haben, aber weil sie nicht mehr mit viel solchen Anforderungen konfrontiert waren, eben nicht mehr aktuell in ihrem Repertoire hatten oder nicht aktuell mehr gleich anwendeten. Das Problem ist aber bei solchen Trainings, dass ich genau die Aufgaben, wenn ich sie trainiere, dann besser kann, die ich trainiere, aber andere Aufgaben, die ich, wenn ich wirklich die Mechanik, die Hardware besser machen wollte, auch besser können müsste, die werden nicht besser. Was meine ich damit? Das sind zwei Aufgaben zum schlussfolgernden Denken. Bei der einen Aufgabe sehen Sie so eine 3x3-Matrix und man muss sagen, was kommt denn da bei dem Fragezeichen rein von den Möglichkeiten, die da unten sind. Und die andere Aufgabe muss ich sagen, 6, 8, 12, 18, 26, 36, was kommt jetzt? 48 kommt jetzt, was kann ich unten auswählen? Eigentlich misst es das gleiche oder ein sehr ähnliches Konstrukt. Psychologisch gesehen, die Leistung bei solchen beiden Aufgabentypen bei normalen Leuten korrelieren sehr hoch. Meint, wer bei dem einen normal gut ist, ist auch bei dem anderen gut und wer bei dem einen nicht so gut ist, ist auch bei dem anderen nicht gut. Das Problem ist jetzt, wenn ich solche Matrixaufgaben trainiere bei älteren Personen, dann habe ich keinen Transfer auf diese Zahlenfolgenaufgaben und auch nicht auf den Alltag großartig. Also die Mechanik ist nicht so recht trainierbar. Ich kann spezifische Aufgabentypen trainieren, aber die zugrunde liegende Fertigkeit, die sich ja in unterschiedlichen Aufgabentypen, die mit dieser Fertigkeit in Bezug stehen, dann manifestieren müsste, die wird nicht wirklich trainiert. Ja, aber jetzt gibt es doch diese ganzen Ansätze zum Gehirnjogging und auch manchmal so Metaphern, dass das Gehirn auch etwas sowas ist wie ein Muskel und man muss das trainieren. Es gibt auch unterschiedliche Auffassungen in der Wissenschaft. Es gibt aus der Neuroforschungsecke durchaus Leute, die diese Metapher haben, das Gehirn ist ein Muskel und vielleicht kennen Sie diese Begriffe der Neuroplastizität, das meint, selbst wenn Abbauprozesse sind, dass wieder andere Gehirnareale dann genutzt werden können, um einzuspringen für Abgebautes, also dass mein Hirn da flexibel ist. Und die nehmen schon öfters mal an, dass man so allgemein das Gehirn trainieren kann. Und die sagen das jetzt auch nicht aus dem luftleeren Raum. Die haben bestimmte Untersuchungen, die das nahelegen zunächst mal. Aber ich kenne keinen wirklich überzeugenden Befund, wenn man dann, was meistens Neuropsychologen nicht machen, weil sie nicht diese längerfristigen Trainingsstudien machen, wenn man die Trainingsstudien anschaut, man trainiert das und bringt das jetzt was? Nee, es bringt einfach nichts. Und selbst wenn sie was anderes oder wenn es andere Positionen gibt, es mag sein, dass es was bringt, natürlich, wenn Sie Personen im Altenheim wohnen und nicht mehr viel Anregungen haben und Sie suchen sich bestimmte geistige Herausforderungen. Natürlich ist es wichtig, auch um insgesamt aktiv zu bleiben, um seine Strategien beizubehalten und so weiter. Aber ich hole da nichts mehr auf und schon gleich gar nicht. Meine Mutter, die jetzt inzwischen auch verstorben ist, die hat immer sehr viel Kreuzwort gerätselt und hat mir gesagt, das macht sie, um geistig fit zu bleiben. Aber das bringt gar nichts, Kreuzworträtseln, schon gleich gar nicht. Weil das ein routineartiges Einfüllen ist, irgendwie kasachischer Fluss mit 4 Buchstaben oder was weiß ich, weil ich immer keine Ahnung habe. Das wusste meine Mutter aus dem FF und hat dann in Windeseile. Also wenn, dann, das würden auch viele Neurowissenschaftler sagen, dann bringt es noch was, wenn Sie komplexere Dinge wie Tanzen lernen, wo man Musik hören muss, Bewegungsabläufe sich auf den Partner einstellen muss, wo ich mehrere Dinge koordinieren muss. Aber insgesamt ist der Beleg fürs Gehirnjogging, was so ein bekannter Begriff ist, nicht wirklich überzeugend. Ja, Unterhaltung und Spaß bringt es. Ja, und wenn es einem Spaß macht, sollte man es auch machen. Also, was war die Ausgangsfrage nochmal? Lebenslanges Lernen. Was und wie können wir mit fortschreitendem Alter noch gut lernen? Lebenslanges Lernen, ja, das ist möglich. Was? Ja, fast alles. Natürlich könnten wir nicht mehr lernen, Kampfjetpilot zu werden, aber speziell die Dinge, wo wir auch unsere Vorwissensressourcen nutzen können, also unsere Vorkenntnisse, unsere Vorerfahrung, die können wir noch ziemlich gut lernen. Und bei anderen Dingen lernt es sich halt ein bisschen zäher. Und wie? Vor allem sollte ich eben mir vielleicht Dinge aussuchen, wo ich eben meine Vorkenntnisse nutzen kann oder versuchen, meine Vorkenntnisse auch einzubringen. Wichtig wäre natürlich nicht mehr zu ambitionierte Ziele zu haben, sondern sich realistische Ziele zu setzen. Sollte eben dann nicht mehr irgendwie die Eiger Nordwand hoch wollen, wenn ich jetzt noch irgendwie Bergsportdinge lerne, sondern eben vernünftige Ziele mir setzen. Vielleicht auch weniger Ziele, die Dinge wie Arthur Rubinstein, der hat sein Repertoire eingeschränkt, aber die Dinge, die konnte er noch gut, die hat er auch vermehrt geübt. Muss ich mich eben konzentrieren auf die Dinge, die mir wichtig sind. Ich kann zum Teil Strategien reaktivieren, die vielleicht durch geistige Inaktivität verloren gegangen sind. Und vor allem wichtig ist, dass ich nicht immer sage, wenn etwas nicht gleich klappt, weil auch bei Jungen klappen viele Dinge nicht gleich und man merkt es sich nicht gleich, dass man immer sagt, ja, das liegt an meinem Alter und da kann man eben nichts machen. Man kann eben auch im Alter noch eine ganze Menge machen. Ja, ich hoffe, Sie als altersgemischtes Publikum konnten jetzt Ihre Vorkenntnisse nutzen, weil auch das bestimmt ganz stark, was Sie aus dem Vortrag mitnehmen, um, da wäre ich zumindest zufrieden, zumindest einen Punkt aus diesem Vortrag zu nehmen, wo Sie sagen, ja, das war zumindest interessant. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.